Viele sagen, ja, ist es nicht unmoralisch, irgendwie günstige Immobilien kaufen? Nein, gar nicht. Es kommen viele Kunden wieder zu mir, die mich Jahre später an irgendwem weiterempfehlen, also ihren Bekanntenkreis, weil die meisten sehr froh sind. Also ich muss halt immer von positiver Energie ausgehen, was würde ich wollen, wenn ich in der anderen Situation bin.
Ja, macht Sinn.
Die Leute nicht vom Tisch, sondern ich bin immer sehr offen, sehr ehrlich und sage, schau, das und das sind meine Möglichkeiten. Aber ich mache das mehr oder weniger als Business. Wenn du es mit wem anderen machen willst, ist kein Problem. Mein Vorteil ist halt, ich bin meistens liquide und kann mit dir schnell zum Notar gehen. Ne? Und da muss man einfach diese Käufer rausfinden, denen das wichtiger ist, als jetzt den bestmöglichen Preis zu erzielen, aber 3 Jahre zu warten, bis es verkauft ist. Ne?
Herzlich willkommen zu einer erneuten Podcast-Folge. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Paul Misar. Paul Misar, schön, dass du hier bist, dass wir hier die Podcast-Folge gemeinsam heute machen. Und Leute, ihr könnt euch auf jeden Fall gefasst machen auf coole Immobilientipps, aber auch generell zum Thema finanzielle Bildung. Da habe ich hier den perfekten Gast heute am Start und bin gespannt, was er zu berichten hat. Deswegen, hi, Paul, schön, dass du da bist.
Ich freue mich. Danke für die Einladung. Ja, also schön, schön, dass das geklappt hat. Soll ich mich mal kurz vorstellen oder
Sehr,
willst
sehr
du?
gerne. Stell dich gerne kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Deine Schuhgröße.
Genau. Also ich mache seit über 30 Jahren, kannst du sagen, mittlerweile bin ich Unternehmer aus Leidenschaft, also Entrepreneur, aber ich bin auch Immobilieninvestor, eben nahezu gleich lange. Also, um es genau zu sagen, ich habe 1992, ist jetzt auch schon über 30 Jahre sogar, meine erste Gewerbeimmobilie gekauft und ein paar Jahre vorher meine, ja, grundsätzlich mit meiner ersten Immobilie gestartet. Und ich habe tatsächlich die ersten Jahre meines Unternehmerlebens Immobilien als zusätzliches Standbein gesehen. Also ich weiß, viele sagen ja, heute steckt dein ganzes Geld in deine Firma rein und konzentriere dich mal die ersten 20 Jahre auf nichts anderes oder die ersten 10. Das würde ich ein bisschen anders sehen, weil ich habe von Anfang an eine andere Strategie verfolgt. Das heißt, ich habe immer Gewinne von der Firma in Immobilien gesteckt und habe ja dann einige Jahre später nach einer Krise mich entschieden, alles andere zu verkaufen und mich voll auf Immobilien zu konzentrieren, weil das einfach das war, was ich am besten konnte. Oder auch
Was hast du vorher gemacht, bevor du dann in Immobilien investiert hast?
ich hatte ursprünglich eine Handelsfirma, eine klassische damals. Das war auch noch in gestartet in Zeiten, eigentlich in der Vor-Internet-Zeit. Also damals musstest du noch wirklich viel Geld anpacken, um eine große Firma aufzukaufen.
Ja.
Ich hatte dann am Ende, war es auch tatsächlich eine große Firma mit 7 Auslandsniederlassungen. Also ich habe so, wie die alte österreichisch-ungarische K&K noch hieß, hat die Landkarte meiner Firmen ausgeschaut. Also ich war in Ungarn hatte ich ein Büro, in Budapest, in Belgrad hatte ich ein Büro, die ganze Balkanregion, bis hoch in die Ukraine auch, wo jetzt leider gekämpft wird. Und ja, also das war damals so mein Anfang. Und ich habe halt eine Sache gemerkt, bei einem klassischen Business, da hast du immer jeden Monat, wenn es losgeht, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ne? Also du hast halt deine Fixkosten, die du, je nachdem, welches Unternehmen du hast, für die du bis zum 10., 15., 20. des Monats arbeitest, dann arbeitest du ein paar Tage fürs Finanzamt und wenn dann noch was überbleibt, dann hast du es als Unternehmer geschafft. Und wir hatten damals noch nicht diese herrliche Möglichkeit, wie du das heute machst, eben mit guten Ideen im Internet geiles Geld zu verdienen, sondern es war alles mit sehr, sehr hohen Personalaufwendungen, sehr, sehr hohen physischen Büros. Also ich hatte in all diesen Ländern Büroflächen, Lagerflächen, also indirekt schon viel mit Immobilien zu tun, aber das war noch nicht alles damals am Beginn in meinem Eigentum. Und ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, so ein Vermieter hat es eigentlich ganz gut, weil dadurch, dass ich halt auch auf der anderen Seite Mieter war und weil der stellt eigentlich nur eine Dauerrechnung, der muss gar nicht viel machen und wenn 2 Tage später nicht das Geld da ist, dann kriegst du die Mahnung und dann nach der dritten Mahnung oder nach der zweiten kannst auch bald dich wieder nach einer neuen Immobilie umschauen. Also soweit ist es da nicht gekommen bei mir, aber gerade als angehender Unternehmer habe ich mir gedacht, ich habe es jedes Mal, wenn ich wachse und noch ein paar Vertriebler einstelle, dann brauche ich wieder Autos und dann brauche ich wieder dieses und dann brauche ich wieder Bürofläche und dann brauche ich wieder Lagerfläche. Und das Spiel wurde immer größer, mit immer mehr Fixkosten verbunden. Und bis dann eben 2001 in meiner ersten sozusagen richtig großen Lebens-, aber auch finanziellen Krise, und 2001 wissen wir, war ja ein sehr schwieriges Jahr. Es war damals vorher die Dotcom-Blase geplatzt. Ich habe also privat auch viel Geld, was in Aktien gesteckt ist, verloren. Ich hatte damals auch eine Firmenkrise. Also Die Banken werden ja meistens, wenn es draußen Krise gespielt wird, werden die Banken restriktiver. Also ich war
Ja.
stand so kurz
Habe ich
vor
eine
einer Änderung.
Karte? Es wäre jetzt eigentlich nächste Frage gewesen, aber ich habe ja genau ein Buch in der
Ah ja,
Hand.
da kennst du schon, da hast du das Buch gelesen, genau.
Genau, kenne ich. Genau, ich muss sagen, gestehen nicht komplett, aber das mit den Banken, das fand ich sehr, sehr spannend, weil man baut ja so eine gewisse Abhängigkeit von den Banken auf, und wenn es dann zur Krise kommt, dann ja, muss man, glaube ich, auch langsam anfangen, wo es dann ein bisschen ins Wanken kommt, ne? Und man sich denkt, oh Mist, was passiert jetzt mit dem Geld? Aber erzähl
Absolut.
gerne weiter, ja.
Ja, nee, und das war dann so, dass ich mir nachher dann die Frage gestellt habe, ich habe diese Krise gut meistern können, ich habe es gut hinbekommen, aber auch, weil ich schon guten Immobilienbesitz aufgebaut hatte. Also ich glaube, wenn ich damals nicht Immobilien gehabt hätte, dann hätte ich möglicherweise das nicht so gut überstanden, weil ich habe damals von der Bank, von der heimischen Bank, also so ein Ultimatum gestellt bekommen. Die haben vorher meine Expansionen mitgetragen, aber hatten dann selbst eine Krise aufgrund der Wirtschaftskrise da draußen. Und mussten dann einfach Kunden abbauen. Und da war ich halt einer der Bauernopfer sozusagen. Für mich war es aber die beste Zeit, das sagt der Tony Robbins auch manchmal ganz gut, na, die schlimmste Zeit wird die beste Zeit werden, weil ich hatte dann Zeit nachzudenken und habe gesagt, was würde ich denn wollen? Und was würde ich wollen, ist immer die zweite Frage. Die erste, was will ich nie wieder? Und das war mir sehr schnell klar. Ich will nie wieder diese Abhängigkeit von Banken. Ich will nie wieder diese Abhängigkeit von irgendwelchen Lieferanten oder sonstigen Leuten, sondern dann kam gleich die zweite Frage, wie hättest du es denn gerne in 5 bis 10 Jahren? Also Immobilien-Tycoon oder damals Mogul oder wie immer ich das dann, also großer Immobilienbesitzer, finanziell frei und unabhängig, am Meer leben, was ich also jetzt mache hier auf Mallorca,
Ja.
tolle Familie und und. Also ich habe einfach Wünsche, was mir zu Papier gebracht und habe mir dann mehrere Seiten Papier vollgeschrieben, wie ich meine ideale Szene mir vorstelle in ein paar Jahren und mein Leben von heute. Also manifestieren funktioniert, ja, wenn man weiß, wie es geht. Aber es beginnt auch immer alles mit einer Entscheidung. Ja? Also mit einer Entscheidung, was man nicht mehr will im Leben und was man unbedingt will und wofür man bereit ist, eben auch den entsprechenden Einsatz zu bringen. Ich sage immer, das Wichtigste ist ja immer das Commitment, auch dass man bereit ist, den Preis zu zahlen.
Na gut.
Was immer der Preis auch sein mag, aber das ist bei allen Entscheidungen unseres Lebens so. Also ich sage immer, das Leben ist im Prinzip, viele sagen, wie so ein Haubenrestaurant. Ich sage, na, eher wie ein Buffet. Du kannst dir selber aussuchen, was du willst, ne, und was du nimmst. Nur, was viele vergessen beim Buffet, man zahlt vorher meistens. Ja, also du buchst irgendwo im Internet und sagst, okay, das ist Silvester-Gala oder irgendwie ein schönes Buffet.
Ja.
Da musst du auch schon die Kreditkarte zücken und dann kannst du vor Ort dann aussuchen, was du isst. Und das missverstehen halt manche, die den Einsatz da nicht bringen wollen. Ja.
Spannend, spannend, spannend. Also, ja, es ist eine coole Sichtweise auf das Thema. Jetzt sagst du ja gerade, du hast es trotz Krise sehr erfolgreich geschafft. Was würdest du dann persönlich, ich weiß, du machst ja heutzutage relativ vieles, ja auch hier im Hintergrund, hier mit der Academy, was den Grund am Leben ins Leben gerufen hat, ist ja bestimmt auch aber etwas, was dann später sozusagen immer wieder dazu kam. Was würdest du denn persönlich empfehlen an gerade unsere Zielgruppe? Wir uns hören gerade hier Agenturen zu, B2B-Unternehmer, Berater, Coaches, Experten. Was würdest du denn da empfehlen? Also bevor wir jetzt vielleicht auf finanzielle Bildung,
Ja.
finanzielle Freiheit kommen, weil zum Beispiel ich selber, ich bin gerade immer mehr im Thema Immobilien, werde jetzt auch demnächst die erste Immobilie teuer jetzt mal kaufen, so wird mal Zeit. Vorher mal so andere Assets wie Kryptoaktien immer bevorzugt. Aber jetzt habe ich gesagt, okay, komm, hör mal auf, was im Markt immer wie gesagt wird, Immobilien unsicher, wie auch immer. Ich habe gesagt, komm, ganz
Ja.
ehrlich, und wenn man es immer schon gemacht hat, warum sollte man es nicht machen? So, deswegen wird es demnächst jetzt der Fall sein. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere hier gerade auch viel dazu lernen kann. Und deswegen, was wäre denn so deine Empfehlung, wenn man so den ersten Schritt geht oder generell zum Thema Immobilien?
Ja, also man muss vielleicht eines dazu sagen, die Rahmenbedingungen, die wir jetzt da draußen haben, deuten ja wieder extrem stark auf eine neue Krise hin. Ja, also manche sagen, wir sind mittendrin, manche sagen, es kommt noch. Aber wenn so Leute wie Warren Buffett, die ja keine Angstmacher sind, also der ist ja jetzt nicht irgendwie ein Buchautor, der von Weltuntergangsszenarien lebt, sondern das ist ein weiser Mann, Investor. Wenn der sagt, es wird schlimmer werden als 1929 und die meisten Menschen werden alles verlieren, dann gibt mir das schon zu denken, dass man natürlich heute auch investitionstechnisch anders agieren muss als vielleicht in Zeiten, wo alles boomt. Und einen guten Vorteil haben Immobilien, gerade in Krisenzeiten, Ich habe mal mit dem Verlag der Deutschen Wirtschaft vor ein paar Jahren so eine Langzeitstudie erstellt, wo wir so die letzten 150 Jahre zurückgegangen sind. Und da waren tatsächlich Immobilien die sicherste Möglichkeit, durch Krisen dein Geld durchzubringen. Also noch viel sicherer als Gold und Aktien oder Firmenbeteiligungen. Und ich setze auch jetzt wieder drauf. Du musst halt immer nur schauen, dass die auch in dem Land sind oder in einem Land sind, wo du dich halt mit dem Land auch irgendwie identifizieren kannst. Weil wenn ich mir jetzt gerade Deutschland anschaue, so die letzten paar Monate, ist natürlich Immobilien gerade Deutschland jetzt eine aktuell sehr schwierige Situation. Die Preise gehen eher nach unten, was nicht ideal ist für den Einstieg. Aber gut, dann würde jetzt zu weit führen. Und man muss jetzt,
glaube ich, du jetzt unabhängig von der, also was ich letztens spannend fand, habe ich auch nie wirklich drüber nachgedacht. Ich habe mitbekommen, dass es gerade so auch einen Trend gibt, den ich jetzt nicht wirklich direkt wahrgenommen habe, aber der macht meiner Meinung nach Sinn. Wenn wir jetzt vom demografischen Wandel ausgehen, so die meisten, die Älteren sterben irgendwann, so die vererben das Ganze den Kindern und die neue Generation hat ja eigentlich gar keinen Bock auf, also zumindest die jetzt nicht unternehmerisch gebildet sind, so, die haben gar keinen Bock eigentlich auf die Immobilien und verkaufen die dann wiederum. Was hältst du von diesem Trend?
Also grundsätzlich gibt es ein paar Sachen, die man immer beachten muss, jetzt mal unabhängig des Landes. Ich sage immer, auf die man schauen muss, bevor man sich entscheidet für eine Immobilie. Also prinzipiell ist Immobilien ein geiles Business, weil du wirst ja, wenn du dir reiche Menschen anschaust, also 98% der Reichen oder Superreichen dieser Welt haben Immobilien. Ja? Ob man das jetzt weiß oder nicht, aber meistens, wenn du ihn besser kennenlernst, der reich ist, vermögend ist, dann haben die Immobilien. Und da rede ich jetzt nicht über die eigene Immobilie, wo man drin wohnt, da rede ich jetzt wirklich Immobilien, die man vermietet hat, die Cashflow bringen.
Kapitalanlage so.
Richtig, ist ja auch Tatsache, also die, red mal mit Millionären, also mehrfache Millionäre, die ein Nettovermögen haben von einigen Millionen, die haben alle 3, 4, 5, sage ich jetzt mal, Geldmaschinen am Laufen und davon wird wahrscheinlich eine oder mehrere mit Immobilien zu tun haben. Ja. Manchmal eine direkte Beteiligung, manchmal noch eine Fondsgeschichte und manchmal auch noch vielleicht Gewerbeimmobilien oder so. Das heißt, grundsätzlich funktioniert das Modell, aber es funktioniert nur dann, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, wenn am Standort, wo du investieren willst, genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, auch in Zukunft genügend Arbeitsplätze und diese Arbeitsplätze möglicherweise, idealerweise nicht von einem einzigen Arbeitgeber abhängen. Also ich sage, Negativbeispiel wäre jetzt Wolfsburg, um was zu nennen. Wolfsburg hat jahrelang...
Direkt hier in der Nähe von mir.
Aber da hast du halt, genau, da hast du halt so eine richtige Abhängigkeit von einem einzigen Konzern. Und wenn es dem Konzern schlecht geht, oder wenn der im Worst Case mal die Produktion ins Ausland verlagert oder sonst was, dann kannst du deine Immobilie halt, ne, dann hast du einen riesigen Preisverfall und dann stehen die leer. Also das ist mal ganz wichtig. Und deswegen schaue ich auch immer sehr, in welcher Gegend bin ich investiert. Weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt einen guten Faktor habe und einen guten Einkaufspreis und so weiter und bin da im Speckgürtel von Chemnitz und da habe ich aber halbe Häuser leer stehen. Ja, das bringt mir halt auch wenig. Das heißt, das ist immer so ein wichtiger Punkt. Wie ist die demografische Entwicklung? Gibt es in Zukunft Arbeit? Ist die Arbeit von einem einzigen Arbeitgeber abhängig?
Ja.
Und ich schade es auch nicht, die gesamten Konjunkturzahlen des Landes ein bisschen anzuschauen, um jetzt Beispiel Deutschland herzunehmen, ist halt im Moment leider Schlusslicht in Europa. Wird hoffentlich wieder mal anders kommen, aber man muss halt jetzt auch abwarten, so wie es im Moment ausschaut, ist ja noch keine Regierungsbildung, aber ich persönlich glaube jetzt nicht, ohne zu viel politisch hier werden zu wollen, dass sich da jetzt wahnsinnig viel ändert zur bisherigen Situation. Ja, aber mal schauen.
Also, aber sag mal so, wenn man jetzt, so wie du jetzt, wie viele Immobilien hast du gerade genau in deinem Bestand?
Ja, ich rechne das nie in Zahlen, sondern ich sage immer, wenn ich jetzt nur mal Beispiel zu nennen, ja, wir haben einige Immobilien hier auf Mallorca, wo eine einzelne Immobilie 4, 5 Millionen wert ist. Und wenn ich das jetzt aber vergleiche mit einem kleinen dunklen Loch in Offenbach, was vielleicht gerade mal 50.000 wert ist, kann man eigentlich nicht vergleichen. Ne? Also wir haben hohes Zweistelliges am Weg zum dreistelligen Millionenvermögen in Immobilien. Mhm. Wenn ich jetzt, mein Lieblingsmarkt ist im Moment, da mache ich auch kein Geheimnis, Mallorca, weil Mallorca hast du halt 40 verschiedene Nationalitäten, ich lebe da auch. Und dadurch, dass halt so viele Länder hier investieren, auch US-Amerikaner, auch Asiaten gerade, auch natürlich Dachraum, Deutsche, Schweizer, Österreicher, aber alle Arten von Europäer genauso. Also selbst wenn es einem Land mal ein bisschen schlechter geht, ja, dann kommt ein anderes und kompensiert das. Also nehmen wir mal Beispiel, früher waren die Russen hier starke Käufer, dann kam der Krieg, dann konnten die nicht an ihre Konten ran teilweise. Dann kamen aber die ersten Ukrainer, Wohlhabende und die ersten Polen, die hier was gesucht
Ja.
haben. Also es verschiebt sich immer nur ein bisschen. Und wenn der Krieg hoffentlich bald wieder mal zu Ende ist, dann werden auch die Russen wieder kommen. Also da ist halt immer Bewegung. Dafür kamen in der Zwischenzeit die Amerikaner sehr stark, weil es
Spannend.
jetzt direkt Flüge nach New York gibt und nach Florida. Und das ist der zweite Punkt. Also wo eben Immobilien auch sehr, sehr gut funktionieren, ist da, wo die Leute gern Zweitwohnsitz haben oder wo die gerne Urlaub machen. Also ich sage jetzt mal ein paar Beispiele. Kitzbühel, Côte d'Azur ist allerdings heute schon ein bisschen zu teuer. Und Mallorca wird jetzt gerade so interessant. Mallorca hatte ja zeitlang nicht so ein gutes Image, aber hat die letzten Jahre sehr, sehr stark investiert, weg von diesem Ballermann-Image,
Ja,
eher
ja, ja.
in das Hochpreissegment. Und dadurch, dass
Ja,
halt
wer
viele...
Mallorca auch nur mit Ballermann vergleicht, das ist halt, du musst denken so, ja.
Ja, und
Wunderschön, wunderschön,
du
ja.
hast halt jetzt von Brad Pitt angefangen, also sehr, sehr viele Hollywood-Stars haben da jetzt die letzte Zeit investiert und auch viele von Formel-1-Fahrern, Tennis-Stars, Fußball-Stars, also ich lebe selbst hier in Sonnwieder, das ist so Beverly Hills von Palma und da ist also der halbe FC Bayern hat hier schöne Villen von Oli Kahn über Basti Schweinsteiger
Ja, klar.
und ja, und das ist halt ein spannender Markt und das ist das, was ich meine. Also du kannst dann mit Immobilien wirklich gut verdienen, wenn du in einem aufstrebenden Markt bist, wo halt trotzdem die Mikrolagen genauso stimmen müssen wie die Makrolage. Also auch hier auf Mallorca würde ich nicht überall investieren und nicht alles kaufen. Also es kommt dann immer auch auf die Mikrolage an. Aber wenn du dich gerade in Krisenzeiten dran hältst, eher wirklich nur die besten Gegenden zu nehmen und trotzdem auf den Einkaufspreis zu achten. Also ich sag mal, Einkaufspreis, Einkaufspreis, Einkaufspreis ist noch wichtiger
Ja.
als die Lage. Und gerade natürlich in Krisenzeiten kannst du noch leichter besser einkaufen. Wobei man muss schon fairerweise auch dazu sagen, Krise muss ja nicht immer global sein. Also oft ist es ja einfach auch so, dass Menschen, wenn sich im Leben etwas ändert, du musst einfach die Verkäufer finden, für die gerade nicht der Verkaufspreis der Immobilie das allerwichtigste Kriterium ist, sondern entweder Schnelligkeit oder sie haben eine lebensverändernde Situation und wollen deswegen eigentlich rasch raus. Also neuer Partner, neue Partnerin, Scheidung, oder ist jemand gestorben in der Familie. Und dann in solchen Situationen ändert man ja vieles, ne? Also man will übersiedeln. Das kann gute und schlechte Gründe. Ne? Das kann genauso der Tod einer Person sein, wie vielleicht im anderen Fall habe ich von einem jungen Mann was gekauft, der gerade verliebt war in eine Südamerikanerin und deswegen abhaut hier von der Insel und sagt, ich will die Immobilie schnell verkaufen. Ich möchte jetzt nicht die nächsten 12 Monate warten, sondern ich bin bereit mit Abtrag, aber dafür nächste Woche noch da. Ne?
Genau, das sind so, also so habe ich es mitbekommen, dass halt gerade viele jüngere Leute, die dann halt sowas vererbt bekommen, zum Beispiel, die dann sagen, okay,
Erben. Perfekt. Ja.
genau. Jetzt
Auch
sagst du
ganz
gerade,
wichtig, ne? Ich sage dann zu den Erben ganz offen, schau,
ja.
wir können einen Bestpreis erzielen, dann bin ich aber der Falsche, aber dann wirst du auch wahrscheinlich 2 Jahre jetzt warten, bis der Perfekte kommt und die Finanzierung kriegt und. Oder wir können nächste Woche zum Notar gehen. Aber dann, und jetzt nimm mal so einen Erben, die Eltern, der hat so eine Zahl im Kopf, ne? Die Eltern haben das zu irgendeinem Preis gekauft, das mal nach heutigem Geld 200.000 gewesen sein, ja.
Ja.
Natürlich waren das damals noch D-Mark und, aber egal. So, und heute ist das Ding 1 Million wert. Ob der jetzt 890.000 kriegt oder 1.050.000, ist für den wahrscheinlich gar nicht so wichtig, wenn er dafür viel Zeit verliert. Und noch, wenn die vielleicht zu dritt oder zu viert sind, sich die Erhaltung von dem Ding gar nicht leisten können,
Ja.
weil alle ein normales Angestelltenverhältnis haben, sondern sagen die, komm, lass uns zum Notar gehen und schnell das Geld kassieren, ja.
Ja, verstehe. Weil wir hatten ja gerade das Thema, wo du gesagt hast, es ist gerade so, ne, also gerade wieder so ein Negativtrend, gerade wegen der Krise und so.
Ja.
Jetzt war vor 2 Jahren, das habe ich auch nur so beiläufig mal mitbekommen, das Lastenausgleichsgesetz wieder so ein Thema, wo dann viele gesagt haben, ja, da muss man jetzt aufpassen und so weiter und so fort. Aber was ich mir dann denke, so Personen wie du, die dann viel Bestand haben oder auch andere Investoren, die da immer wieder nachkaufen,
Ja.
also ich denke genauso, also genauso, ich bin zum Beispiel viel in Krypto investiert, so alle heulen jetzt rum, dass Bitcoin wieder ein kleines bisschen kleinen Crash jetzt hatte, so. Weil ich freue mich, weil ich denke, ich kann jetzt nachkaufen, so weißt du.
Ja.
Ich glaube, so denken halt dann
Ja,
einfach
der
als
richtige Investor denkt auch so, klar, der denkt immer so ein bisschen gegen den Strom der Massen schwimmend, ne?
100 Pro. Und deswegen meine Frage jetzt, gerade wenn man jetzt sagt, okay, man, hier ist jetzt jemand, der sagt, okay, ich interessiere mich jetzt gerade für die erste Immobilie. Also da wird mir auch mal wieder gesagt, hol dir am besten eine Einzimmerwohnung, renovier die, hol dir bitte kein Haus direkt zu Beginn. Was sind so deine Empfehlungen, wo du sagst, dass das sollte man vielleicht beachten beim Erstkauf?
Man muss immer wirklich von der Marktlage ausgehen. Also dieses kleine Mikro-Apartments, kleine Wohnungen und so. Das kann schon gut funktionieren in Zeiten, wo es niedrige Zinsen gibt, wo trotzdem die Marktsituation nicht gerade Krise ruft, ja. Weil nur mal logisch gedacht, du hast jetzt die Möglichkeit, in Kleinstwohnungen zu investieren oder du hast die Möglichkeit, in irgendwelche tollen Penthäuser zu investieren oder auf schöne
Ja.
Vehikel. Am Ende zahlt ja immer der Mieter die Immobilie, ne? Also der Letzte in der Kette zahlt die Immobilie, wenn es eine Vermietung sein soll.
Ja.
Und natürlich in Krisenzeiten, dass mir irgendeiner, der eine 5 Millionen Villa mietet, und viele würden jetzt sagen, ja, aber warum mieten Leute 5 Millionen Villa? Ja, weil viele das einfach nicht kaufen wollen oder nicht kaufen können. Also es gibt auch reiche Leute, die zum Beispiel ihr Geld, wie du jetzt richtig sagst, mit Krypto oder sonstigen verdient haben, die
Ja.
aber im Ernstfall gar nicht jetzt am Papier so leicht es darstellen können bei der Bank, dass sie sich die Immobilie auch ohne den Deal leisten können. Weil heutzutage musst du ja nicht nur das Geld haben, sondern du musst ja auch erzählen, wie du das Kreditding bedienen willst. Und die meisten wollen ja auch nicht das ganze Bargeld ausgeben, sondern wollen ja
Ja.
heben, ne? So, also ist schon mal ein so ein wichtiger Punkt. Und da gibt es noch relativ viele Punkte, die man halt beachten muss. Aber grundsätzlich, sage ich mal, ist eine Krise nicht schlecht. Also Krise hat ja immer Gefahren, aber auch Chancen. Und ich sehe das absolut chancenorientiert, so wie du auch gerade vorher gesagt hast. Also
Ja.
die besten Möglichkeiten wären jetzt, auch wenn viele Leute Geld verlieren die nächsten paar Jahre, die nächsten 2 Jahre, wären auch die besten Möglichkeiten auf uns zukommen. Und man muss dann halt einfach schauen, dass man wachsam ist und dass man sich die Chancen nicht entgehen lässt. Aber trotzdem immer diese Dinge bedenken. Also bin ich jetzt abhängig dann von einem einzigen Arbeitgeber? Und gibt's, ne? Und die kleinen Wohnungen haben halt, wie gesagt, den Nachteil, dass halt das die ärmsten Bevölkerungsschichten sind, meistens, die sich halt so eine 500 €, 600 € Miete gerade noch mal leisten können, sind aber auch die ersten, die halt meistens, weil sie nicht so hochprofessionell, nicht austauschbar sind, auch als erstes ihren Job verlieren oder als erstes halt vielleicht vom Arbeitgeber gekündigt werden, man halt ihre Tätigkeit vielleicht locker mit KI ersetzen kann oder sonst was.
Aber nehmen wir jetzt mal an, du hast ein Haus und du hast ein Haus und also rein ist so wirklich rein Haus und dann hast du noch eine Wohnung sozusagen. Beides im
Ja.
Stadtkern sozusagen oder ein bisschen außerhalb. Derselbe Lage sozusagen, genügend Arbeitgeber. Wo würdest du jetzt sagen, macht das am meisten Sinn, wenn die jetzt, deine Wohnung kostet zum Beispiel 100.000 und das kleine Haus würde mich 300.000 kosten zum Beispiel.
Also es ist ein bisschen Geschmackssache. Der Nachteil von, wenn du sehr viele kleine Wohnungen hast, also wenn du 50 oder 100 oder keine Ahnung, es ist erstens mal nicht so leicht skalierbar in der heutigen Zeit, also zu Zeiten, wo Banken eben noch so 100% Finanzierungen rausgeschmissen haben oder 90%, geht sowas leichter halt aufzubauen, als
Sogar 110 ist ja auch
wenn du jetzt vorsichtige
krasser.
Banken hast im Moment, ne? Also im
Ja.
Moment schwierig in der Krise sowas zu kriegen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo es halt nicht mehr skalierbar ist. Ich habe jemand sehr erfolgreichen bei mir in meiner Mastermind gehabt, aus der Automotive-Industrie. Der hat halt dann auch irgendwie 14, 15 Wohnungen. Irgendwann hat die Bank gesagt, cool, wir finanzieren nichts mehr weiter. Weil bis jetzt war das halt abgedeckt, auch mit deinem Grundeinkommen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo die Bank sagt, so, wirtschaftliche Lage wird schlechter da draußen. Wir können nicht unendlich weiterfinanzieren. Der zweite Punkt ist Nachteil von zu vielen Wohnungen oder Wohnungseinheiten, die zu gesplittet sind. Da mal eine Wohnung in dem Haus und da mal eine Wohnung. Du musst halt dann zu 50 bis 100 Hauseigentümerversammlungen, wenn du es finanziert bekommst oder wenn du. Das ist halt der zweite Nachteil. Und es ist halt viel, viel mehr Arbeitsaufwand, ne, als wenn du jetzt 3 Mehrfamilienhäuser hast, die du halt selber verwaltest, oder selbst so ein Einfamilienhaus muss man halt immer schauen. Grundsätzlich ist halt besser, wenn du im Portfolio es schaffst, einen gewissen Risikosplit reinzukriegen. Ne? Also im Prinzip im Idealfall mehrere Lagen und so weiter. Also ich habe ja auch zum Beispiel, können Kunden bei mir mit investieren in große Projekte, und es gibt eben die Möglichkeit beim Co-Investment, dass die halt nur in eine schöne Villa mit investieren oder in ein Penthouse, was einer Firma gehört von mir, wo die halt dann stille Gesellschafter sind und ihren Gewinnanteil kriegen. Oder es gibt die Möglichkeit parallel in so ein kleines, so ähnlich wie so ein Fondsmodell, wo du halt Volumen hast von 12,5 Millionen, und da sind halt verschiedenste Immobilien drinnen, und da haben natürlich viele lieber diesen Risikosplit auch, weil sie sagen, ja gut, da bin ich nicht jetzt in eine einzige Immobilie investiert, hat natürlich auch einen Vorteil. Ja. Also das ist so ein bisschen Philosophiefrage, aber wenn ich jetzt alles zusammenrechne und auch sage, diese Risikokomponente ist schon ganz wichtig, dann würde ich sagen, ja, entweder schaffst du es, mit Mehrfamilienhaus zu kaufen, ne, wo du wirklich gute Lage, aber dann trotzdem, wo du nicht von einem Arbeitgeber abhängig bist und so weiter, dann hast du halt zumindest nicht nur eine Wohnung, sondern hast halt, keine Ahnung, 6 bis 15 Mieter da drinnen, je nachdem, wie groß das Ding halt ist oder auch mehr. Und dann splittet sich halt das Risiko auch. Ne? Und wenn mal einer ausfällt, gut.
Dann ist das so,
wenn ich in der Lage bin, wo ich gut vermieten kann, weil es sowieso viele Arbeitsplätze, dann steht das Ding eh nicht lang leer. Ja,
ja, verstehe. Okay, verstehe. Okay. Also das sind auch wieder schon Punkte, die mir auf jeden Fall gerade geholfen haben. Ich glaube auch viele andere draußen. Weil ich sehe auch immer wieder so richtig schöne Häuser, teilweise Villen. Sehr, sehr günstig, wenn ich mir dann die Lage anschaue, entweder im Osten oder irgendwo wirklich in der Wallerei, wo du denkst, oh krass, okay, da wird es, glaube ich, nicht viele Arbeitgeber geben. Letztens mal habe ich eine Villa gesehen, also wunderschön. Ich glaube, 1 Million war das. Mhm. Wo ich denke, boah, normalerweise würde die Villa für, keine Ahnung, die müsste normalerweise 5 Millionen Euro wert sein. Aber die ist 1 Million wert, weil die halt einfach, dann gucke ich mir halt den Standort an und denke mir so, okay, da würde ich jetzt nicht gern leben. Oder ich wüsste, würde jetzt auch keinen kennen. So. Höchstens also müssen da wirklich Menschen sein, die wirklich abgeschottet von der ganzen Außenwelt sein wollen.
Naja. Genau. Ja, das ist der Nachteil. Also deswegen sage ich, gerade in Krisenzeiten würde ich schon mich eher auf die guten Lagen oder sehr guten Lagen konzentrieren. Ja. In Nicht-Krisenzeiten läuft ja eh alles. Ne? Also ja, wenn es Wartelisten gibt bei den Immobilien, das hat man ja in Deutschland bis vor 3 Jahren gehabt. Da kannst du, also bis vor Kriegsausbruch, da kannst du ja nichts falsch machen. Ne? Aber immer wieder wechselt halt mal der Markt und dann muss man auch
profitieren. Ja, spannend. Also spannende Themen. Also wie gesagt, ich finde das Immobilienthema generell super breit gefächert, generell spannend. Habe ich auch letztens mit hier Zwangsversteigerungsimmobilien ein bisschen auseinandergesetzt, fand ich auch ein spannendes Thema. Aber da sind ja viele Fallstricke, glaube ich, auf die man, ja, die man zu beachten haben muss. So.
Da gibt es schon auch Gefahren, ja, weil gerade auch in Deutschland kannst du meistens bei so Zwangsversteigerungsimmobilien die nicht besichtigen vorher.
Ja, das ist der Nachteil, ja.
Der logische Grund, also die Leute, denen steht das Wasser dann bis daher, dann lassen die meistens auch den Gutachter gar nicht mehr rein, weil die gar nicht mehr kooperativ sein wollen, der Bank gegenüber. Und dann kannst du halt die ärgsten Sachen erleben, ne, wenn das Ding dann versteigert wird. Also Kunden aus unserer Mastermind, ich selber habe, muss ich sagen, Zeit meines Lebens wenig gemacht. Ich habe immer geschaut, dass ich 2 Schritte zurück mache und mit der Sanierungsabteilung der Bank rede, bevor es zwangsversteigert wird. Kann man nachher nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. War meine schon die erste Gewerbeimmobilie, habe ich so bekommen. Mhm. Weil wenn du nicht besichtigen kannst, da kann halt alles passieren. Da kannst du einen alten Öltank drinnen haben, der leck ist und das Erdreich ist kontaminiert und du hast nachher mehr Kosten, die der Staat einklagt bei dir, als du die ganze Immobilie gekostet haben. Und wenn du das privat machst, bist du vielleicht pleite nachher. Das ist noch schlimmer. Ja.
Ja.
Ich habe schon erlebt von Hausschwamm und solchen Sachen, wo die Leute also riesige Probleme hatten, weil das sind halt so Sachen, da kannst du auch nicht schnell mal irgendwie was austauschen, da musst du das ganze Dach wegreißen und so. Wir haben schon erlebt Sachen, wo, also wie gesagt, Grundkontaminationen von irgendwelchen Chemikalien und so Zeug,
glaube ich,
ja. Das ausrinnen haben lassen, bis hin zu ja, also ganz, 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 ganz schlimme Sachen auch teilweise, ja. Und das siehst du halt, wenn du nicht reinkommst. Oder,
man kann ja die Häuser, man sieht ja in der Regel, wo sie sind. Man kann ja bei Google Maps schauen, wie die aussehen von außen, aber man sieht natürlich nicht, was,
genau. Und da irgendein Verrückter, der wütend war auf die Bank, dann, was ich auch schon gesehen habe, alle Kabeln abgezwickt hat, genauso, dass man nichts mehr machen kann und die ganzen Stecker demontiert und so weiter.
Ja.
Dann kommen natürlich Unkosten auf dich zu, die du einfach nicht kalkuliert hast, ne?
Glaube ich. Letztens eine Zwangsversteigerungsimmobilie gesehen an der Nordsee, fand ich auch super schön. Mehr Familienhaus mit mehreren Parteien, ich glaube 5 Parteien insgesamt. Direkt am Wasser gelegen, dachte ich mir top, aber dann sehe ich das Gutachten von, ich glaube, 2012.
Ja.
Wo ich denke, da war schon der Zustand schlimm. Ich will nicht wissen, wie das über 10 Jahre später sozusagen jetzt ausschaut. Deswegen habe ich mir gesagt, nee, mache ich mir auch nicht die Mühe sozusagen, aber ich finde das Thema spannend. Was mich interessieren würde Paul, was ist denn so dein Steckenpferd-Thema, wo du sagst, das erzählst du immer wieder gern. Wir haben jetzt anfangs von finanzieller
Bildung. Ja, also schon das Thema gut einkaufen. Ne? Also das habe ich, egal ob das früher meine Gewerbeimmobilien waren oder die Lofts damals, die ich eine Zeit lang gemacht habe in Österreich und dort auch in Deutschland oder Gewerbeareale oder eben jetzt die Luxusimmobilien auf Mallorca ist. was immer das wichtigste Thema ist, wie kaufst du ein? Warren Buffett sagt nicht umsonst, kauf einen Dollar für 50 Cent, das macht er bei Aktien so. Und kann man bei Immobilien ähnlich abwandeln. Also ich kann sagen, kauf einen Euro für 70, 80 Cent, ja, vielleicht auch manchmal 60. So, das ist schon mal ein ganz wichtiges Thema. Wie komme ich an solche Sachen? Also eine der Möglichkeiten habe ich vorher schon angeschnitten. Ich kann es am Beispiel meiner allerersten Gewerbeimmobilie, die war 1992. Und das war ein Schema, was ich bis heute eigentlich beibehalten habe, obwohl die Arten der Immobilien immer wieder gewechselt haben. Wenn du rankommst an Immobilien unter Marktwert. Damals war es zum Beispiel so, dass ich in einem Business-Netzwerk war und ich hatte da einen Unternehmer, dem wirtschaftlich das Wasser bisher herstand, und der fand mich ganz sympathisch und dann kam der zu mir und gesagt, pass auf, kannst du mir helfen? Ich habe eine Gewerbeimmobilie, wenn ich die nicht verkaufen kann, die nächsten paar Wochen nimmt die Bank mir die weg, dann wird die Zinsen steigert. Bin ich nicht nur die Immobilie los, sondern ich habe wahrscheinlich noch Restschulden, weil möglicherweise die so verkauft wird, dass ich noch auf einem Schuldenberg sitzen bleibe. Und dann habe ich nicht nur meine Firma los und muss von einer Mindestsumme halt leben, von einer Pfändungssumme, sondern dann ist auch noch zusätzlich das Thema, dass ich für die Immobilie noch hafte. Ne?
Ja.
Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und habe gedacht, okay, Banker wollen ja eigentlich gar nicht unbedingt solche Fälle haben, sondern der Banker wird ja auch beurteilt, wie viele Problemfälle kann er schließen am Jahresende, ja, und wie viele schleppt er mit sozusagen ins neue Jahr. Und es war auch gerade ein ganz guter Zeitpunkt, es war Herbst. Da habe ich gesagt, lass uns doch mal mit der Bank reden. Ne? Ich gehe mit dir und sage, ich bin prinzipiell an der Immobilie interessiert, aber nicht unter jeden Voraussetzungen, sondern so. Und dann habe ich versucht, bei dem Banker ein bisschen zu verhandeln und eine Win-Win-Situation zu schaffen. Und ich habe gesagt zu dem Banker, schau, wenn Sie das Ding jetzt zwangsversteigern lassen in ein paar Wochen, dann, Sie wissen nicht hundertprozentig, wird das Ding überhaupt verkauft, Punkt eins. Zweitens, wenn es zu billig verkauft wird, dann haben Sie den Fall immer noch nicht geschlossen, sondern dann müssen Sie dem armen Menschen da jetzt noch, der jetzt alles verliert, auch noch persönlich da Schaden zufügen, indem er dann noch bei Ihnen jahrelang der Akt, das kommt für Sie wieder nicht so besonders bei Ihren Vorgesetzten wahrscheinlich. Ja. Lassen Sie uns doch eine Win-Win-Situation überlegen. Wie könnte es denn funktionieren? Angenommen, ich zahle Ihnen etwas mehr, als der Ausrufungspreis ist. Ich habe ja einen Vorschlag gemacht. Dann würde das heißen, wenn ich das jetzt nicht über seinen Kopf hinweg, und das will ich ja nicht, weil das ist ja ein guter Freund von mir, deswegen will ich dem ja helfen. Also das würde voraussetzen, dass Sie einen gewissen Betrag noch Rest haben, den Sie dann austragen müssen. Der Betrag ist aber trotzdem überschaubar. Das heißt, bevor Sie jetzt jahrelang das mitschleppen und Sie haben aber den Deal dann, das heißt, wir haben eigentlich eine Win-Win-Situation, wenn Sie es bewilligen. Sagt er, ja, kann ich jetzt nicht alleine bewilligen, muss ich mehr oder weniger halt mir absegnen lassen von meinem Vorstand und so. Aber ich denke, das könnte unter Umständen funktionieren. So, ein paar Wochen später, zwei Wochen später oder so, haben wir uns zusammengesetzt, war alles klar und wir haben die Papiere unterschrieben. Ne? Und das war so eine Win-Win-Situation, wie ich sie dann eigentlich immer versucht habe zu schaffen. Also viele sagen, ja, ist das nicht unmoralisch, irgendwie günstige Immobilien kaufen? Nein, gar nicht. Es kommen viele Kunden wieder zu mir, die mich Jahre später an irgendwem weiterempfehlen aus ihrem Bekanntenkreis, weil die meisten ja froh sind. Ich darf nur nicht, also ich muss halt immer von positiver Energie ausgehen, was würde ich wollen, wenn ich in der anderen Situation bin.
Ja, ja,
macht Sinn. Die Leute nicht über den Tisch, sondern ich bin immer sehr offen, sehr ehrlich und sage, schau, das und das sind meine Möglichkeiten. Aber ich mache das mehr oder weniger als Business. Wenn du es mit wem anderen machen willst, ist kein Problem. Mein Vorteil ist halt, ich bin meistens liquide und kann mit dir schnell zum Notar gehen. Ne? Und da muss man einfach diese Käufer rausfinden, denen das wichtiger ist, als jetzt den bestmöglichen Preis zu erzielen, aber 3 Jahre zu warten, bis es verkauft ist.
Ne? Ja, macht Sinn.
Die gibt es. Und da gibt es genauso aber Leute, die wirklich Geld haben und die... Wir hatten in Covid-Zeiten beispielsweise Anrufe von Steuerberatern, wo mein Steuerberater gesagt hat, pass auf, ein befreundeter Steuerberater hat mit mir gerade geredet. Die haben aus einem Family Office heraus verkauft mehrere Immobilien unter Marktpreis, aber weil die schnell Liquidität haben wollen. Wir müssen allerdings, wenn wir da Interesse haben, vorher was unterschreiben, Geheimhaltungsvereinbarung und so weiter, bevor wir die Unterlagen kriegen. Und dann ging das seinen Weg. Also es waren jetzt nicht nur irgendwelche Leute, die notorisch kein Geld haben, sondern teilweise auch vermögende Familien oder die halt mal, also jeder kann auch mal einen Liquiditätsengpass haben. Ja? Ich sage immer, Pleite ist meistens ein temporärer Prozess.
Ja.
Aber jeder hat schon mal wahrscheinlich auch so eine Phase erlebt, wo es ein bisschen eng war mit dem Geld und dann braucht man eine Liquidität. Und Liquidität geht dann vor Rentabilität und dann muss man halt irgendwas vielleicht zu nicht so guten Konditionen.
Ja, okay, super, super spannend. Es sind jetzt viele, viele Sachen gewesen, glaube ich, die, wie gesagt, für viele auf jeden Fall interessant sind, die jetzt gerade hier gerade zuschauen, zuhören. Was würdest du denn vielleicht nochmal so abschließend einfach so als Appell den Leuten da draußen mitgeben oder so das, was du auch gerne mal wieder deinen Kunden da als Appell mitgibst?
Ja, also erst habe ich ein Geschenk mit dabei. Du hast ja vorher das Buch gezeigt.
Ja.
Du kannst es gerne nochmal reinhalten dann. Also ich würde gerne dieses Buch, wenn das für dich in Ordnung ist, deinen Zuhörern und Leuten hier schenken für einen minimalen Aufwand, also für Porto und Versand. Müssten sie ein paar Euro bezahlen, aber nicht die 30 Euro oder was das so kostet. Das ist mal die erste Geschichte, weil dann können alle, die sich
Cool.
mit Immobilien auseinandersetzen, gerne das mal lesen. Ich habe aber noch für die, die sagen, Immobilien ist jetzt nicht so mein Thema, aber reich werden schon oder Vermögen, gibt es ein zweites Buch, Rich Life. Da schicke ich dir auch dann den Link, dass du es reinsetzen kannst. Ja, da
Ja,
geht es
das habe ich den Tag noch nicht, ja. Das kann zu
ja,
mir mal zu sein, dann,
gerne,
glaube
gerne
ich.
machen.
Ja, weil das kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Also das geht ja viel um deine Geschichte persönlich,
Ja.
Lage, so das Bild, also wusste ich persönlich auch nicht genau, ne? So deine Vita so und habe das dadurch echt, ja,
Ich komme
also.
ja selbst aus einfachen Verhältnissen, muss ich sagen, ne?
Ja,
Und
genau.
bin mit 16 ausgezogen von zu Hause und ich habe nur beobachtet oder sehr früh auch studiert, was machen erfolgreiche Menschen oder habe auch viele Seminare besucht. Das kam aber alles ein bisschen später. Also mein erster Schritt waren eigentlich Biografien erfolgreicher Menschen, weil ich insgeheim diesen Wunsch hatte oder dieses Gefühl, ich möchte mal reich werden, ich möchte mal finanziell frei werden. Also
Ja.
dieser Freiheitsgedanke war eigentlich im Vordergrund, ja? Und mir war halt klar, okay, frei wirst du nur, wenn du genügend finanzielle Mittel hast. Sonst musst du immer nach irgendwelchen anderen Menschen dich richten, ja? Bist immer
Ja.
abhängig. Und das ist mir eben damals 2001, als ich fast pleite, also richtig bewusst geworden. Und da habe ich dann nochmal extra Gas gegeben, dann die nächsten Jahre, um sozusagen da halt wirklich Zeit in den Vermögensaufbau zu stecken.
Ja, mega.
Und ja, also ich sage es im Nachhinein betrachtet, ist es ja gar nicht so schwer, reich oder vermögend zu werden. Brauchst drei Dinge. Und das ist jetzt vielleicht so mein Grundgedanke zum Schluss, der einfach wichtig ist, es nicht zu verkomplizieren, aber ich brauche etwas, womit ich Geld verdiene. Immer. Ne?
Einmal eine Cash Call sozusagen, ja.
Du brauchst eine Cash Cow. Das ist ja das, wo du den Menschen auch hilfst. Ne? Einfach ihr
Ja,
Business
klar.
erfolgreich
Aber
machen.
es gibt ja vielleicht dazu, ganz kurz, wenn ich einhaken darf, es gibt ja viele, die sich ja auch sehr überschulden. Also es gibt ja zwei Arten von Schulden. Entweder sind das Konsumschulden oder es sind halt
Ja.
eben Investmentschulden. Investmentschulden sind halb so wild wie Konsumschulden so. Aber natürlich, wenn du weiterhin in Immobilien, also ich sage gerade, bei dir ist ja der große Vorteil, du bist ja liquide, um dann neue Immobilien zu kaufen zu können. Wenn du jetzt aber die ganze Zeit Kredite aufnimmst für die Immobilien, dann ist es ja schwierig, weil
Ja.
irgendwie willst du dann in neue Immobilien investieren, weil irgendwann wird der Banker auch den Hahn zudrehen und sagen, ja, passt nicht mehr.
Also ich habe mich dann irgendwann entscheiden müssen und habe gesagt, okay, will ich ewig von Banken abhängig sein? Oder lieber, und das habe ich dann auch von einem Mentor von mir gelernt in der Krise 2007, 2008 oder vor dieser Krise, dass ich gesagt habe, lieber andere ins Boot holen, private Investoren und mit denen den Gewinn abteilen. Funktioniert natürlich nur, wenn du ein gutes Geschäftsmodell hast und auch wenn du gute Gewinne hast, sonst
Also
geht es.
gemeinsam sozusagen 10 Leute zusammensuchen, kostet zum Beispiel 1 Million die Immobilie, sagst
Also
jeder, das sind dann 10.000,
ich hab
hunderttausend.
Co-Investoren, ja. Also ich habe in der Regel ist es so, dass ich halt die Hälfte oder mehr, was ich sowieso müsste, also in Spanien hier ist es sowieso so, dass du ungefähr 40, 50% Eigenmittel brauchst. Also meistens 40% plus Nebenkosten.
Okay.
Und von daher kostet mich das persönlich jetzt nicht mehr. Und ich habe aber statt der Bank dann Private im Boot. Die kriegen halt ein Stück vom Gewinnkuchen. Aber die Zinsen bei der Bank kosten mich ja auch Geld. Ja? Also von daher, und ich habe aber nicht dieses Zinsrisiko, wenn die Zinsen nach oben wandern, was natürlich viel besser ist. Und die
Ja.
Co-Investoren bei mir auch nicht. Die haben auch dieses Zinsrisiko dann nicht. Und das ist also für beide wieder eine Win-Win-Situation. Und in der Regel
Ja.
irgendwie.
Also bedeutet, du kaufst Immobilie zur Hälfte mit deinem Eigenkapital, dann
Ich kaufe die
5%.
meisten. Ich habe natürlich jetzt im Laufe der Jahre schon Eigenkapital aufgebaut, kaufe die meisten
Ja.
zu 100% mit meinem Kapital, lasse aber nachher Co-Investoren mit hinein,
Okay.
entweder in der Phase, wo umgebaut wird oder danach oder währenddessen, wo die dann sozusagen dafür ein schönes Stück vom Kuchen kriegen, ne? Manchmal 40%, manchmal 35%, manchmal die Hälfte, also so in der Richtung, ne? Aber
Spannend.
es ist immer sehr fair ausgebaut und die kriegen nahezu den gleichen Gewinnanteil wie ich. Wenn ich jetzt nahezu sage, es sind zwischen 1 und 1,5% im Jahr weniger, weil natürlich meine Mitarbeiter und so weiter auch bezahlt werden müssen. Aber es ist,
Klar.
glaube ich, ein sehr faires Modell und sehr interessant für viele. Also ich merke es halt auch zunehmend, dass die Leute Interesse haben an solchen Modellen. Ich nehme da aber auch nicht jeden, man kann sich darum bewerben. Meistens aber, wenn es halt über unser Netzwerk kommt oder über unsere Kontakte, dann ist da schon eine Möglichkeit. Ne? Ja, also das ist die erste Sache. Ich muss, um nochmal zurückzukommen, also ich brauche irgendwas, wo ich Geld verdiene. Und idealerweise verdiene ich natürlich Geld mit einer Sache, die mir Freude und Spaß macht, ne? Also ich habe mein eigenes Business oder ich habe eine Geschäftsidee oder du hast gesagt, du hast auch viele Trainer und Coaches. Die machen ja schon meistens
Genau.
das.
Also wir bauen ja eigentlich genau das für diese Zielgruppe, also wirklich Cash-Cow-Businesses, ob es
Genau.
jetzt eine Beratungsfirma ist, ob es eine Agentur ist, ob es ein Softwareunternehmen, ob es ein Softwareunternehmen ist. Genau.
Aber da sind viele schon, haben dann schon etwas gefunden, was sie lieben, was sie gerne machen, wo sie wissen, okay, sie bringen
Ja,
irgendwie
klar.
Lösung.
Wenn Leute zu uns kommen und sagen, ich mache 100.000 € im Monat zum Sein, sage ich ja schön, also macht es dir auch Spaß? Nee, mache ich eigentlich, nee, eigentlich nur das Gelsing mache ich. Da sage ich ja, komm. Wenn du mit uns zusammenarbeiten musst, dann musst du morgen nächste Woche bei Null wieder starten, weil wir müssen die Positionierung wieder bei dir ändern.
Ja.
Das wird es ja irgendwann keinen Spaß mehr machen. Deswegen das, genau, kann
Ja,
ich
aber
jetzt
also,
nicht.
wenn du keine Freude hast an dem, was du machst, dann ist das
Ja.
Burnout vorprogrammiert. Ja. Ja,
Richtig.
das Zweite, das hat sehr viel mit Mindset zu tun und sehr viel mit Money Mindset. Ja, da kann ich, glaube ich, auch sehr vielen Menschen helfen, dass man einfach lernt, einen Teil des Geldes nicht auszugeben, sondern zu behalten, weil das ist halt das A und O. Sonst wirst du auch nie Vermögen aufbauen. Ich habe Leute kennengelernt, die 300.000 im Jahr verdient haben und am Ende auch nichts hatten. Ja. Und da muss man einfach dann wirklich an der Wurzel, ja, das Thema anpacken und muss einfach diese Programmierung, an die es da im Kopf offensichtlich gibt, dann entsprechend neu verknüpfen, damit halt einerseits die Träume wahr werden. Also das Manifestieren muss natürlich funktionieren und das kann man genauso lernen wie alles andere. Aber eben auch diese falschen Vertratungen, die dafür sorgen, dass man dauernd so am Rande der Existenz dahinschwimmt, obwohl man tolle Einnahmen hat. Der dritte Punkt, und da sind wir jetzt natürlich beim wichtigsten Punkt, ist schon, dass man auch richtig investieren lernt und auch vor allem sicher investieren lernt. Und ich habe nichts dagegen, wenn manche ihr Geld mit Krypto gemacht haben oder mit hochriskanten Aktiendeals, aber trotzdem aufpassen, zwischendurch wieder absichern, weil die Reichen sind nicht umsonst reich und haben die meisten Immobilien. Nicht alle sind nur mit Immobilien reich geworden, aber die haben es rechtzeitig verstanden, auch wieder einen Teil eben ihres erspielten oder erwirtschafteten Geldes, ja, der Gewinne auch eben wieder abzusichern. Und das vergessen eben auch viele. Und wenn du die drei Sachen beachtest, mehr ist es nicht, ja, und das lernen wir eben bei mir ganz gut, glaube ich. Wie findest du, ne, die richtige Möglichkeit, das, was du ja auch die Leute unterstützt, schon mal vom Cashflow vernünftig, aber auch Spaß zu haben dabei, dass ich irgendwie Einkommen habe, einen Teil behalten und dann im Laufe der Zeit natürlich irgendwann zu lernen, dass du aus deinen Passiven, also aus der dritten Komponente, dass sie ja bei mir dann lernen, Immobilien und so weiter, so viel Investment rausziehst, ziehen hast, dass du dann später dir mal auch schöne Sachen leisten kannst, aber eben nicht vorher die goldene Uhr kaufen, also ich habe auch eine, nicht vorher, sondern dann, ja, wenn man aus passivem Einkommen
Macht
rauskriegt
Sinn.
oder auch die schönen Autos und
Die
die.
habe ich auch sehr, sehr spät erst geholt. Also, man muss,
Richtig, ne?
ja, also
Also,
erstmal, ja, klar, natürlich.
ja.
Das ist das Problem, weil viele mal dann direkt Konsumschulden aufbauen, weil sie denken, ja, jetzt habe ich ein bisschen Umsatz gemacht oder jetzt habe ich mein Geld irgendwo geparkt, jetzt kann ich mir es ja auch gönnen, aber Quatsch. Dann lieber anders belohnen, aber nicht
Sagen
direkt.
wir dann später. Ja. Und der Schlussgedanke vielleicht, also ist, werde halt wirklich zum Designer deines Lebens. Jeder hat die Möglichkeit, sein Traumleben zu leben. Ich komme aus einfachen Verhältnissen, da war nichts da. Also weiß noch, die erste Wohnung meiner Eltern, da war die Toilette am Gang und ich bin in einem Arbeiterbezirk aufgewachsen und so. Aber du musst natürlich, wie gesagt, an dich glauben. Du kannst aber alle Techniken, die du dafür brauchst, das kann man alles lernen. Und jeder, der da draußen noch nicht das erreicht hat, was er gerne erreichen möchte, es gibt irgendwen da draußen, der dir das als Mentor vorlegt, wie es funktioniert. Du musst halt bereit sein, den Preis zu zahlen. Da bin ich jetzt wieder bei meiner anfänglichen Äußerung. Und der Preis ist nicht immer nur das Geld, sondern Geld und Zeit. Das sind so meistens die Dinge, wo du halt, wenn du einen Abkürzer willst, wenn du Zeit haben willst, und Zeit ist das Einzige, was uneinbringlich ist, dann musst du halt ein bisschen Geld investieren. Ja, aber eine von den beiden Sachen musst du investieren. Also entweder Lebensjahre, um irgendwas zu lernen, oder vielleicht das auf die Schnelle zu lernen, in 3 Monaten, 6 Monaten oder so, aber dann dafür halt ein bisschen Geld am Tisch zu legen.
Super,
Dann
super.
wird man die besten Mentoren der Welt kriegen. Das, also bei mir war es auch so. Ich habe Brian Tracy ist zum Beispiel einer meiner Mentoren gewesen. Bin früher in den USA und so weiter auch geflogen. Und ich habe jetzt zum Beispiel mit Brian Tracy ein Buch geschrieben, das ist jetzt noch nicht am Markt, deswegen konnte ich es jetzt noch nicht vorstellen, das dauert noch.
Okay, verstehe.
Aber da geht es eben genau auch um diese Sache, ne? Abundance, also Fülle. Ne? Und die Gesetze des Geldes auch. Wie mache ich denn das richtig mit Manifestieren? Weil alle reden über Manifestieren, aber viele wissen gar nicht, wie es richtig funktioniert. Ich meine, da könnte man jetzt eine eigene Folge dazu machen. Da ja, können wir auch gerne
Ja.
noch dann rauskommen. Aber da werden halt viele Fehler auch gemacht und auch viel falsches Zeug erzählt. Und dann funktioniert es nicht. Und dann sind aber Jahre deines Lebens verstrichen und du, lieber Mensch, ärgere dich nicht, mal ist dann dort, wo man vor 5, 6 Jahren war und denkt sich, Scheiße, die Zeit kommt ja nicht wieder. Ne? Die Kinder sind mittelalter geworden und selber hat man mehr Falten, aber der Rest. So, und dann muss man manchmal auch sagen, komm, lass mich jetzt mal richtig vernünftig lernen und Profis reinholen. Und da sind ja wir beide uns einig, weil du arbeitest ja auch als Profi, um andere zu unterstützen, ihr Business erfolgreicher zu machen. Und wir machen das in einem anderen Teilbereich eben des Business, aber letztlich geht es immer in die gleiche Richtung. Ja.
Ja, und die Abkürzung sich zu holen, das legitim, macht Sinn. Und die, die halt so weit nicht denken, dann ja, müssen einfach mal diesen Anschluss, glaube ich, bekommen und dann, ja,
Ja,
knapp.
also
Also kann ich.
für alle, die hier zugehört haben und sagen, okay, ich will mehr von Paul, ich freue mich natürlich, jetzt kommt der kurze eigene Werbeblock. Nein, ich freue mich
Ja.
natürlich, dass ihr das Buch bestellt. Wie gesagt, mir ist nicht wichtig, dass wir viel Geld mit den Büchern verdienen oder dass ich da, sondern mir geht es darum, dass viele Menschen die Möglichkeit haben, das zu lesen. Natürlich schadet es meiner eigenen Bekanntheit nicht und damit kann man auch wieder mehr zurückgeben, ne, weil ich
Ja, klar.
mich eben beschlossen, irgendwie, ich will 1 Million Menschen im deutschen Sprachraum und 10 Millionen Menschen weltweit. Das hoffe ich jetzt mit dem Brian Tracy Buch gut funktioniert auch, erreichen und einen Beitrag eben leisten, dass sie ein Stück ihren persönlichen finanziellen Zielen näher kommen, im Idealfall finanzielle Freiheit. Und ich glaube, das gehört einfach dazu, weil wenn du finanziell nicht frei bist, dann kannst du nie frei sein.
Ja, ist schön gesagt. Also wirklich. So war schon abgerundet. Ja, Links findet man auf jeden Fall dann in der Beschreibung. Ja, dann vielen Dank auch, dass du das zur Verfügung stellst mit dem Buch.
Gerne.
Und hoffe, die einen oder anderen konnten hier heute was lernen. Vielen Dank, Paul.
Danke, ich danke für die Einladung.